Bekämpfung von Entmutigung. Ich wollte fast aufgeben, als es schien, dass es unmöglich war. Als die Chancen gegen mich standen, fühlte es sich an, als gäbe es keinen Ausweg. Es schien alles vorbei zu sein, dann hast du zu den trockenen Knochen gesprochen. Und was unmöglich war, hast du möglich gemacht, Jesus I. Weißt du, wie sich das anfühlt? Jenen Punkt zu erreichen, an dem man aufgeben will. Wenn der Druck und die Sorgen des Lebens zu viel werden. Wenn es sich anfühlt, als seien die Chancen gegen einen gestapelt und es gäbe keinen Ausweg. Wenn die Dunkelheit dich übermannt und du dich bemühst, das Licht zu sehen. Kennst du dieses Gefühl? Wohin gehst du in diesen Momenten? Ziehst du dich in die Höhle zurück, allein mit deinen Gedanken? Wendest du dich an einen Freund? Wirst du destruktiven Verhaltensweisen zugewandt? Wohin gehst du, wenn du aufgeben willst? Nun, das ist, was wir heute Morgen in Betracht ziehen wollen. Also, wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie bitte mit mir 1. Könige 19 auf. Kürzlich haben wir eine Predigtreihe begonnen, die sich mit dem alttestamentlichen Propheten Elia befasst. Sein Leben ist nur in 5 Kapiteln dokumentiert und dennoch wird er im Neuen Testament häufig erwähnt. Wir sahen uns den 1. Könige Kapitel 17 an, als Gott Elia sagte, dass er König Ahab mitteilen solle, dass es für lange Zeit keinen Regen in Israel geben würde. Dann sahen wir, wie Gott für Elia in einer Schlucht sorgte und durch eine Witwe, die nicht viel hatte. Letzten Sonntag betrachteten wir das vorherige Kapitel, Kapitel 18. Wir sahen den Wettstreit zwischen Elia, dem Propheten Gottes, und den Propheten des Götzen Baal auf dem Berg Karmel. Die Propheten versuchten ihr Bestes, ihren Gott anzurufen, um Feuer zu bringen, aber sie riefen und riefen, und niemand antwortete. Dann sprach Elia ein kurzes und einfaches Gebet, und Gott ließ Feuer vom Himmel fallen. Es war ein erstaunlicher Moment des Triumphs. Im Dienst sind dies die Art von Momenten, von denen man träumt, für die man betet. Zu sehen, wie Gott auf so wunderbare Weise handelt, viel besser wird es nicht. 1. Könige 18 ist so hoch, wie man nur kommen kann. Elia war buchstäblich auf dem Gipfel des Berges. Baal war besiegt. Israel bekannte, dass der Herr Gott ist. Nun muss König Ahab gehen und seiner Frau Isebel die Neuigkeiten berichten. 19.1 Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert getötet hatte. 2. Da sandte Isebel einem Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich dein Leben nicht mache, wie das Leben eines von ihnen, bis morgen um diese Zeit. Der König erzählt seiner Frau, was auf dem Berg Karmel passiert ist. Nachdem Gott Feuer vom Himmel gesandt hatte, brachte Elia die falschen Propheten Israels um. Dies erscheint uns heute extrem, aber Gott hatte Israel gewarnt, dass jeder Prophet, der versucht, Gottes Volk von ihm abzuwenden, jeder, der versucht, Israel dazu zu bringen, jemand anderen anzubeten, gereinigt werden muss, und Elia gehorchte dem Herrn. Man könnte denken, dass diese Nachricht Isebel stören oder erschrecken oder vielleicht zur Umkehr führen könnte, aber nichts davon passiert. Ihr Herz ist hart. Sie spricht immer noch über Götter, nicht über den Gott Israels. Nichts hat sich in ihr verändert. Sie will Rache. Sie will Vergeltung. Sie will Elia innerhalb von 24 Stunden tot sehen. Und wir wissen, dass dies keine leeren Worte sind. Wir lasen letzte Woche in Kapitel 18, wie Isebel viele Propheten des Herrn getötet hatte, aber Obadja konnte einige von ihnen verstecken und retten. Also sendet Isebel die Nachricht an Elia. Ich will dich in 24 Stunden tot sehen. Nun könnte man denken, dass man, wenn man Elia wäre, sagen würde, na und, wen kümmert es, was Isebel sagt? Ich habe gerade gesehen, wie Gott unglaubliche Dinge getan hat. Gott hat mich, einen einzigen Propheten, benutzt, um 450 Propheten zu besiegen. Also wen kümmert es, was diese Isebel zu sagen hat? Der Herr ist auf meiner Seite. Man könnte erwarten, dass das Elias Reaktion wäre, aber schauen Sie sich Vers 3 an. Dann fürchtete er sich, stand auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ dort seinen Diener zurück. Ihre Übersetzung sagt wahrscheinlich, dass Elia Angst hatte. Vielleicht sagt ihre Übersetzung stattdessen, dass er sah. So oder so, als er von der Bedrohung erfuhr, stand er auf und lief um sein Leben. Er kam von dort weg. Und er ging von Jesreel, im nördlichen Königreich, den ganzen Weg hinunter nach Beersheba, im südlichen Königreich Juda. Die Entfernung betrug fast 200 Kilometer, und er nahm keinen Zug oder Bus, er rannte. Aber es fehlt etwas Bemerkenswertes im Text. In den vorherigen Kapiteln, wenn Elia sich bewegte, hieß es immer, dass das Wort des Herrn zu ihm kam. Das Wort des Herrn kam zu ihm und sagte ihm, er solle in die Schlucht im 17. Kapitel gehen. Das Wort des Herrn kam zu ihm und sagte ihm, er solle zur Witwe gehen, um Nahrung zu erhalten. Das Wort des Herrn kam zu ihm und sagte ihm, er solle König Ahab im 18. Kapitel konfrontieren. Aber in Vers 3 wird das Wort des Herrn nicht erwähnt. Elia läuft einfach auf sich allein gestellt. Wörtlich auf sich allein gestellt. Denn am Ende von Vers 3 sehen wir, dass er seinen Diener zurücklässt. 4. Aber er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat, dass er sterben dürfe, indem er sagte, es ist genug. Nun, o Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Elia geht in die Wüste und setzt sich unter einen Baum. Ich stelle mir vor, dass er ziemlich müde war, vielleicht erschöpft nach der langen Reise. Also setzt er sich unter den Baum und sagt zu Gott, ich habe genug. Das ist genug. Gott, ich bin am Ende. Elia möchte aufgeben. Er sagt, dass er damit fertig ist, ein Prophet zu sein. Er hat genug. Er möchte aufhören. Aber nicht nur das, er möchte auch mit dem Leben aufhören. Er bittet Gott, ihm das Leben zu nehmen. Nun könnten Sie sich fragen, wie kann dieser Mann Gottes so sprechen? Wie konnte er etwas so Düsteres überhaupt erwähnen? Wo ist sein Glaube? Aber das ist nichts Neues in der Bibel. Mose sagte etwas Ähnliches. Hiob wünschte, er wäre nie aus dem Leib seiner Mutter gekommen. Der Prophet Jeremia sagte etwas Ähnliches. Jona bat Gott, sein Leben zu nehmen. Und jetzt ist hier Elia, der unter einem Baum sitzt und Gott bittet, dasselbe zu tun. Vielleicht denken einige von ihnen, wie kann Elia so sprechen? Aber einige von ihnen können sich völlig mit Elia unter diesem Baum identifizieren. Sie wissen, wie er sich fühlt. Sie kennen diesen Ort. Elia war in einem Moment großer Entmutigung. Vielleicht dachte er, dass das Ereignis am Berg Karmel diese große Veränderung für die Nation Israel sein würde, dass alle zum Herrn zurückkehren und ihm folgen würden, und doch war Isebel immer noch am Werk. Isebel wollte ihn tot sehen. Und für Elia war das alles einfach zu viel. Und er sagt, Gott, das ist genug, ich will raus, es ist zu viel, es ist zu viel. Und Elia kann in diesem Moment nur einen Ausweg sehen. Er kann nur einen Ausweg sehen, und das ist, dass Gott sein Leben nimmt. Es ist eine Erinnerung daran, dass unsere Gedanken an wirklich düstere Orte gelangen können, besonders wenn wir allein sind. Denken Sie daran, dass Elia seinen Diener weggeschickt hatte, so dass es nur Elia und seine Gedanken waren. Und wenn man an einem dunklen Ort ist, kann das eine sehr gefährliche Mischung sein. Er bittet Gott, ihm das Leben zu nehmen, und schauen Sie sich das Ende von Vers 4 noch einmal an, denn wir bekommen einige Einblicke in Elias Gedanken. Er sagte, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wer waren seine Väter? Elia spricht über die Propheten, die vor ihm kamen. Die Propheten, die Gott ebenfalls benutzt hat, um die Nation Israel zu ihm zurückzurufen. Wie ich zuvor sagte, waren die Könige in 1-2 Könige und 1-2 Chroniken meist schlechte Könige, und das Volk Israel neigte dazu, dem König zu folgen. Also blickt Elia auf die Propheten vor ihm und denkt nicht, dass sie sehr effektiv waren, aber jetzt denkt er auch, dass er keinen Unterschied gemacht hat. Elia denkt, sie haben versagt und ich habe auch versagt, sie haben keinen Unterschied gemacht und ich habe auch keinen Unterschied gemacht. Elia dachte, er würde anders sein. Er erwartete, dass er besser sein würde, aber er schaut sich alles an, was passiert, und denkt, ich bin nicht besser als sie. Das Böse scheint weiterhin zu gewinnen, deshalb habe ich versagt. Das Leben verlief nicht so, wie er es sich erhofft oder erträumt hatte. In seinem Kopf hatte er versagt. Und das führte ihn an einen sehr dunklen Ort. Aber hat er tatsächlich versagt? Hat Gott ihm gesagt, dass er besser sein solle als die Propheten, die vor ihm kamen? Oder war das eine Erwartung, die er an sich selbst stellte? Ich denke, das war eine Erwartung, die er an sich selbst stellte. Bis zu diesem Punkt war Elia treu darin, alles zu tun, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das Wort des Herrn kam zu Elia, und Elia gehorchte. Das war das Muster. Elia war treu. War dieses Gefühl des Scheiterns also vom Herrn, oder war das von Elia? Es war von Elia, es kam von innen. Er war treu, aber er wollte auch Früchte sehen. Er wollte Ergebnisse sehen. Ist das eine schlechte Sache? Nein, ich denke, wir alle wollen gute Früchte sehen. Wir alle wollen erstaunliche Ergebnisse sehen. Daran ist nichts falsch. Das ist ein guter Wunsch. Das Problem entsteht, wenn wir unser Selbstwertgefühl auf die Ergebnisse, ob gut oder schlecht, stützen. Das Problem besteht, wenn unsere Identität und unser Wert auf den Ergebnissen basieren. Elia sah nicht die Ergebnisse, die er wollte, also kam er zu dem Schluss, dass er versagt hatte. Aber das stimmte nicht. Er war treu im Dienst, den Gott ihm gegeben hatte. Die Ergebnisse gehören dem Herrn. Gott möchte, dass du mit den Aufgaben, zu denen er dich berufen hat, treu bist. Ein treuer Student oder eine treue Studentin zu sein, ein treuer Angestellter zu sein, ein treuer Ehepartner zu sein, ein treuer Vater oder eine treue Mutter zu sein und in dem Dienst treu zu sein, zu dem er dich berufen hat. Vergleiche dich nicht mit anderen Menschen. Vergleiche deine Familie nicht mit den Familien anderer Menschen. Vergleiche deine Lebenssituation nicht mit der Lebenssituation anderer. Vergleiche dich nicht mit Menschen aus der Vergangenheit wie Elia. Und vergleiche dich nicht mit anderen Menschen um dich herum. Laufe weiter das Rennen, das Gott für dich ausgesucht hat. Halte deine Augen auf Jesus gerichtet, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Schau nicht umher und vergleiche dich mit anderen Menschen. Das kann dich nur zu dunklen Gedanken führen. Sei treu in dem, wozu Gott dich berufen hat. Ja, wir wollen gute Ergebnisse sehen. Ja, wir hoffen auf gute Ergebnisse. Ja, wir beten für gute Ergebnisse. Aber die Ergebnisse gehören dem Herrn. Wir pflanzen, wir gießen, aber es ist Gott, der das Wachstum gibt. Sich mit anderen Menschen zu vergleichen, wie wir es bei Elia sehen, kann dich an dunkle Orte führen. Elia bittet Gott, sein Leben zu nehmen. Wird Gott zustimmen? Und er legte sich hin und schlief unter einem Wacholderbaum. Und siehe, ein Engel berührte ihn und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er schaute und siehe, da war zu seinen Häupten ein Brotlaib auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Elia schläft ein. Offensichtlich war er erschöpft, also ruht er sich unter einem Baum aus. Aber dann sagt ihm ein Engel des Herrn, dass er aufwachen und essen soll. Dort war ein Kuchen und ein Krug mit Wasser. Kommt dir das bekannt vor? Es erinnert uns an das Essen, das die Witwe Elia im 17. Kapitel gegeben hat. Nun, uns wird nicht gesagt, dass Elia wusste, dass dieses Essen und Wasser vom Herrn kam. Aber dies hätte ein Hinweis sein sollen. Der Kuchen und der Krug sollten ihm eine Erinnerung daran sein, dass Gott ihm in der Vergangenheit treu war und ihm auch in der Zukunft treu sein wird. Ich bin mir nicht sicher, ob Elia dieser Zusammenhang bewusst war. Vielleicht war er es, vielleicht auch nicht. Aber er isst das Essen, trinkt das Wasser und geht wieder schlafen. Der Herr sorgte physisch für Elia. Wie das Sprichwort sagt, nichts ist besser als eine gute Mahlzeit und ein guter Schlaf. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir geistliche Bedürfnisse, emotionale Bedürfnisse und Beziehungsbedürfnisse haben, aber wir haben auch physische Bedürfnisse. Wir bekommen Hunger, wir werden müde, wir werden durstig. Diese Dinge können auch beeinflussen, wie wir uns fühlen. Wenn ich mit einigen Menschen spreche, die wirklich eine dunkle Zeit durchmachen und entmutigt sind, sprechen wir über die geistige Seite, aber ich frage sie auch nach der physischen Seite. Wie ist ihre Ernährung? Bekommen sie genug Schlaf? Treiben sie Sport? Verbringen sie genug Zeit draußen in der Sonne? Das sind wichtige Dinge, die auch beeinflussen, wie sie sich fühlen. Gott sorgt aus Mitgefühl und Liebe für die körperlichen Bedürfnisse von Elia. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und berührte ihn und sagte, »Steh auf und iss, denn der Weg ist zu weit für dich.« Da stand er auf und aß und trank und ging in der Kraft jener Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Horeb, dem Berg Gottes. Der Engel des Herrn kommt erneut und gibt ihm mehr zu essen, was gut ist, denn Elia entschied sich, eine lange Reise zum Berg Horeb zu unternehmen, der etwa 400 Kilometer entfernt war. Der Berg Horeb war ein bedeutender Ort für Israel. Er wurde auch Berg Sinai genannt, und es war der Berg, an dem Mose die 10 Gebote empfing. Es war auch dort, wo Mose die Herrlichkeit und Güte Gottes an sich vorbeigehen sah. Daher war es ein wichtiger Ort für Israel, und so entschied sich Elia, dorthin zu gehen. Und es war gut, dass er viel gegessen hatte, denn die Reise dauerte länger als erwartet. Er brauchte 40 Tage und 40 Nächte, um dorthin zu gelangen. Natürlich ist die Zahl 40 in der Bibel von Bedeutung. Die Sintflut dauerte 40 Tage. Nachdem Mose die Ägypter getötet hatte, ging er 40 Jahre in die Wüste. Israel wanderte 40 Jahre in der Wüste. Jesus wurde 40 Tage in der Wüste versucht. Und nun wird Elia eine 40-tägige Reise zum Berg Horeb, dem Berg Gottes, unternehmen. Dort kam er zu einer Höhle und übernachtete in ihr. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm, »Was tust du hier, Elia?« Nach 40 Tagen und 40 Nächten kommt Elia schließlich am Berg an. Er findet eine Höhle, um darin zu schlafen und sich auszuruhen. Und schließlich ist etwas zurückgekehrt. Was ist es? Es ist das Wort des Herrn. Das Wort des Herrn kommt zu Elia und sagt, »Was tust du hier?« Gott kommt zu Elia in der Höhle in der Dunkelheit und fragt, »Warum bist du hier?« Er antwortete, »Ich habe mich für den Herrn, den Gott der Heerscharen, sehr geeifert, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen.« Elia sagt zu Gott, »Herr, ich habe alles für dich gegeben, ich habe mich leidenschaftlich für dich eingesetzt, ich habe eifrig für dich gekämpft. Ich habe dir treu gedient. Ich habe dir alles gegeben. Ich habe so viel für dich getan. Und doch hat sich Elia zufolge nicht viel geändert. Das Volk Israel ist immer noch ungehorsam. Sie folgen weiterhin anderen Götzen und töten die Propheten des Herrn.« Der erste Teil von Vers 10 stimmt. Elia lügt nicht. Das ist ein ziemlich genauer Bericht. Elia war Gott treu und Israel war weiterhin ungehorsam. Das war wahr. Aber das Ende von Vers 10 ist nicht so genau. Er sagt, dass die Propheten getötet wurden und nur Elia übrig ist. Er sagt, dass nur er allein übrig bleibt. In seinem Kopf ist es Elia gegen die Welt. Das ist die Erzählung in seinem Kopf. Alle sind hinter ihm her, und er ist alles, was übrig bleibt. Das denkt er. Das ist die Geschichte, die er sich selbst erzählt. Aber ist das wirklich wahr? Nun, wir werden in ein paar Versen herausfinden, dass das nicht wahr war. Aber wir wissen auch, dass dies nicht wahr ist. Erinnern Sie sich an letzte Woche, als wir Kapitel 18 und den Mann Obadja betrachtet haben. Obadja war ein guter Mann, der für einen bösen König arbeitete. Aber Gott benutzte Obadja, um 100 Propheten des Herrn zu verstecken und sie vor Königin Isebel zu retten. Elia ist also nicht der einzige verbliebene Prophet, aber in der Dunkelheit seiner Gedanken überzeugte er sich selbst, dass er der einzige war, der übrig war. Dass er der letzte Mann war, der noch stand. Alle anderen hatten sich abgewandt, aber Elia glaubte, dass er der letzte Gläubige war. Doch das war einfach nicht wahr. Es ist so leicht, wenn wir mitten in tiefer Entmutigung stecken, eine verzerrte Erzählung zu erschaffen. Es ist so einfach, es so erscheinen zu lassen, als sei die ganze Welt gegen dich. Du versuchst, das Richtige zu tun, aber das Böse scheint immer wieder zu gewinnen. Und so fängst du an zu glauben, dass jeder gegen dich ist, dass du der Einzige bist, der es versteht, dass du der Einzige bist, der es richtig macht, während alle anderen im Unrecht sind. Und weil dem so ist, ist die Welt gegen dich, dass alle es auf dich abgesehen haben. Es ist auch leicht, die guten Dinge zu vergessen, die passiert sind. Elia erwähnt nicht, wie Gott für ihn in der Schlucht oder durch die Witwe gesorgt hat. Und er erwähnt nicht Gottes mächtiges Wirken am Berg Karmel gegen die falschen Götzen. Er erwähnt diese Dinge nicht, wahrscheinlich weil sie nicht in die Erzählung in seinem Kopf passen. Es ist schwer, positiv zu sein, wenn man wirklich negativ sein will. Elias Gefühle waren real. Das Problem war, dass seine Gefühle nicht alle auf der Realität basierten. Einige von ihnen ja, aber einige nicht. Wie das Sprichwort sagt, sind Emotionen gute Schüler, aber schlechte Lehrer. Seine Emotionen hatten ihn überwältigt und er konnte die Realität nicht mehr erkennen. Alles wurde in seinem Kopf verzerrt. Seine Gedanken waren verdreht. Und denken Sie daran, Elia war lange Zeit allein. Es gab niemanden, der seine Gedanken herausforderte. Er war in seinem eigenen Kopf gefangen. Wenn schwierige Dinge geschehen, wenn die Stürme des Lebens kommen, kann es leicht passieren, dass man den Kontakt zur Realität verliert. Denn Emotionen kommen. Emotionen sind real. Die Gefahr besteht darin, wenn wir anfangen, in unseren Köpfen Erzählungen zu erschaffen, in denen es heißt, ich gegen die Welt. Die Gefahr besteht darin, wenn ich anfange zu denken, dass niemand jemals die Position, in der ich mich befinde, verstehen könnte. Die Gefahr besteht darin, wenn ich allein mit diesen Gedanken bin und niemanden hineinlasse. Das ist ein dunkler Ort, an dem man sich befindet, weil es wirklich leicht ist, in diesen Gedanken zu verweilen, diese Erzählung weiterzubauen. Elia lag mit seinem Schluss teilweise falsch, aber wir sollten ihm dafür Anerkennung zollen, dass er ehrlich mit dem Herrn war. Seine Erzählung mag etwas daneben gewesen sein, aber er sprach ehrlich und von Herzen mit dem Herrn.
Wird Gott ihn jetzt zur Vernunft bringen? Wird Gott ihn korrigieren oder tadeln? Wie wird der Herr mit seinem Propheten umgehen, der gerade eine dunkle Zeit durchmacht? Und er sprach, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr zog vorüber, und ein großer und starker Wind zerriss die Berge und zerbrach die Felsen vor dem Herrn, aber der Herr war nicht im Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben, und nach dem Erdbeben ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer.
Gott korrigiert Elia nicht. Er tadelt ihn nicht. Stattdessen sagt er Elia, dass er auf den Berg gehen soll. Erinnern Sie sich, dass dies der gleiche Berg ist, auf dem Gott Mose seine Herrlichkeit und Güte zeigte. Also sagt Gott Elia, dass er sich auf den Berg stellen soll, und ein großer und starker Wind kommt. Der Wind ist so stark, dass er den Berg zerreißt und ihn in Stücke bricht. Es ist eine starke und mächtige Darstellung und man denkt, wow, Gott zeigt Elia, wie mächtig und stark er ist. Aber dann heißt es, aber der Herr war nicht im Wind. Dann kommt ein Erdbeben und erschüttert alles. Und man denkt, wow, Gott zeigt Elia, wie mächtig und stark er ist. Aber dann heißt es, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Dann, nach dem Erdbeben, kommt ein Feuer. Elia kennt Feuer, nicht wahr? Er rief den Herrn auf, Feuer auf den Karmel zu senden. Und das Feuer kommt. Und man denkt, wow, Gott zeigt Elia, wie mächtig und stark er ist. Aber dann heißt es, aber der Herr war nicht im Feuer. Nun all diese Dinge, der Wind, ein Erdbeben und Feuer, wurden in der Vergangenheit verwendet, um Gottes Gegenwart anzukündigen. Um anzukündigen, dass der Herr da war oder dass er kam.
Aber der Text macht ganz deutlich, dass genau das an diesem Tag nicht geschah. Der Herr war nicht im Wind, im Erdbeben oder im Feuer. Wo war der Herr also? 12. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer der Klang eines sanften Flüsterns. 13. Und als Elia es hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle.
Und siehe, eine Stimme kam zu ihm und sprach, was machst du hier, Elia? Der Herr war nicht im Wind, im Erdbeben oder im Feuer. Der Herr war im sanften Flüstern. Sie sehen, Elia kannte die spektakulären Werke Gottes. Er hatte gesehen, wie der Herr ihm Nahrung von einem Vogel bringen ließ. Gott gebrauchte ihn, um den Sohn der Witwe wieder zum Leben zu erwecken. Er hatte gesehen, wie Gott Feuer auf den Berg Karmel herabkommen ließ. Elia kannte die spektakulären Werke Gottes gut. Er hatte sie gesehen. Er hatte sie erlebt. Was er offenbar nicht oft erlebt hatte, war Gottes leise Stimme. Es war das sanfte, leise Flüstern, das ihn aus seiner Höhle kommen ließ. Nicht der Wind, das Erdbeben oder das Feuer. Aber Gottes sanftes, leises Flüstern ist genauso kraftvoll wie ein Erdbeben oder Feuer. Manchmal, wenn wir beten und um Gottes Macht bitten, beten wir, Herr, sende dein Feuer vom Himmel herab. Herr, erschüttere diesen Ort mit deiner Macht. Heiliger Geist, wehe deinen starken Wind über uns. Christen beten diese Art von Gebet die ganze Zeit. Ist das falsch? Natürlich nicht.
Aber ich denke, dass diese Verse uns zeigen, dass Gottes Macht nicht nur im Spektakulären liegt.
Gottes mächtige Macht ist nicht nur in den Winden, Erdbeben oder Feuern. Gottes Macht ist auch in der Stille. Gottes Macht ist da, wenn du in der Bibliothek lernst. Gottes Macht ist da, wenn du in einem überfüllten Bus bist. Gottes Macht ist in den ruhigen Momenten des Lebens.
Er könnte Feuer senden, aber oft wirkt er in der Stille. Und an jenem Tag war das Flüstern genau das, was Elia brauchte. Es war das, was ihn aus der Höhle brachte. Und das Flüstern war so mächtig, dass Elia sein Gesicht verhüllte. Und Gott kommt wieder zu ihm mit der gleichen Frage, die er in Vers 9 gestellt hatte. Was tust du hier, Elia? Gott versucht, Elia etwas zu zeigen, aber es scheint, dass Elia es immer noch nicht versteht, denn er gibt die gleiche Antwort wie in Vers 10. Er sagte, ich habe sehr eifrig für den Herrn, den Gott der Heerscharen, geeifert. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Trotz der Tatsache, dass Gott sich Elia offenbart und ihm dient, steckt Elia immer noch in seiner Erzählung fest. In seinem Kopf ist es immer noch Elia gegen die Welt. Aber Gott weist ihn nicht zurecht. Stattdessen gibt Gott ihm etwas zu tun. 15. Und der Herr sprach zu ihm, gehe, kehre auf deinem Weg zur Wüste von Damaskus zurück. Und wenn du ankommst, sollst du Hasael zum König über Syrien salben. 16. Und Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. 17. Und wer dem Schwert Hasaels entkommt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entkommt, den soll Elisa töten. 18. Doch ich werde 7000 in Israel übrig lassen, alle Knie, die sich nicht vor Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihm nicht geküsst hat. Gott sagt Elia, dass er nach Norden zurückkehren soll, um neue Könige zu ernennen und einen Nachfolger namens Elisa zu ernennen. Manchmal ist das Beste, was man tun kann, wenn man sich entmutigt und niedergeschlagen fühlt, wieder an die Arbeit zu gehen, aus unseren Köpfen herauszukommen und unsere Hände zu benutzen. Und in Vers 18 erinnert Gott Elia daran, dass die Geschichte, die Elia sich selbst erzählt, nicht korrekt ist. Elia ist nicht der Einzige, der übrig geblieben ist. Nicht jedes Knie hat sich vor Baal gebeugt. Aber es wird 7000 in Israel geben, es wird einen Überrest geben, der dem Herrn treu bleiben wird. Früh in Kapitel 18 versuchte Elia zurückzutreten, er bat Gott, sein Leben zu nehmen. Aber genau wie bei Mose, bei Hiob, bei Jeremia und bei Jona stimmte Gott ihrer Bitte nicht zu. Mit anderen Worten, Gott war mit Elia noch nicht fertig. Elias Geschichte war nicht zu Ende, auch wenn er das dachte. Gott diente ihm, Gott stellte ihn wieder her und Gott gebrauchte ihn weiterhin, um in die nächste Generation zu investieren, in Elisa. Letzte Woche habe ich gesagt, dass nicht jeder wie Elia ist und das ist in Ordnung.
Aber wir sehen in Kapitel 19 und es steht auch in Jakobus 5, dass Elia ein Mensch wie wir war. Gott nutzte ihn, um viele erstaunliche Dinge zu tun. Aber Elia war immer noch ein Mensch wie du und ich. Und während wir uns vielleicht nicht mit Elia aus dem ersten Buch der Könige Kapitel 18 identifizieren, als er auf dem Gipfel des Berges war, denke ich, können wir uns definitiv hier mit Elia im ersten Buch der Könige Kapitel 19 identifizieren, als er unten im Tal war. Gottes Kinder sind nicht gegen Entmutigung immun. Wir leben immer noch in einer sündigen und gebrochenen Welt. Es gibt immer noch Menschen wie Isebel, die schlechte Dinge für dein Leben wollen. Jesus sagte, dass du in dieser Welt Bedrängnis haben wirst. Es wird Prüfungen geben. Es wird Verfolgung geben. Es wird Höhen und Tiefen geben. So ist das Leben.
Die Frage ist, wohin gehst du in diesen Momenten? Ich denke, wir sehen in Kapitel 19, dass eine der schlimmsten Dinge, die man tun kann, ist, sich zu isolieren. Sich von anderen Menschen abzuschneiden. Tief in die Höhle zu gehen. Allein mit deinen Gedanken zu sein. Denn das ist ein sehr dunkler Ort, wie wir es bei Elia sehen. Stattdessen, wenn du mit Entmutigung zu kämpfen hast, wenn du am Rande der Verzweiflung stehst, wende dich an den Herrn und wende dich an andere. Geh nicht alleine dadurch. Komm aus der Höhle heraus. Denn wenn du dich öffnest, wirst du verstehen, dass es eine größere Perspektive gibt. Es mag sich nicht so anfühlen, als würde Gott wirken, aber Gott wirkt. Du fühlst dich vielleicht nicht so, als würdest du es durchstehen, aber Gott wird dich hindurchbringen.
Ich weiß nicht, wie oft ich im Kirchenbüro Menschen getroffen habe, die das Gefühl hatten, ihr Leben sei vorbei. Die keinen Ausweg sahen. Die sich als Versager fühlten. Die hoffnungslos waren. Und ich habe sie ermutigt, dass das irgendwann vorübergehen wird. In Prediger 3 steht, dass es für alles eine Zeit und eine Saison gibt. Und obwohl es sich anfühlen mag, als würde diese Saison ewig dauern, ändern sich die Jahreszeiten letztendlich. Jahreszeiten dauern nicht ewig, auch wenn sich das Wetter draußen nicht so anfühlt, als ob es sich ändert. Was ich sagen möchte ist, dass Gott dich durchbringen wird. Es mag sich in diesem Moment nicht so anfühlen, aber ich bin sicher, dass wir hier im Raum Geschichten darüber hören könnten, wie Gott jemanden durch eine wirklich dunkle Zeit gebracht hat.
Dieses Kapitel ist auch eine Erinnerung daran, dass Gott bei dir ist und sich um dich kümmert, wenn du eine dunkle Zeit durchmachst. Er kümmert sich um deine körperlichen Bedürfnisse und um deine spirituellen Bedürfnisse. Du magst ihn vielleicht im Wind oder bei einem Erdbeben oder in einem Feuer suchen und kannst ihn nicht finden. Aber er ist da. Er ist immer da, selbst in der Stille. Jesus sagte, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Jesus gibt uns geistliche Ruhe. Er starb am Kreuz für unsere Sünden, und wir können in seinem vollbrachten Werk am Kreuz ruhen, wenn wir an ihn glauben. Aber wir finden auch unsere Zuflucht und Stärke in ihm, emotional und körperlich ebenso. Er ist der Brunnen, der niemals versiegt. Er sieht dich und kümmert sich. Er ist bei dir auf dem Berg und er ist bei dir im Tal. Würdest du mir helfen, die zweite Strophe zu singen? Ich hätte fast aufgegeben, als der heftige Sturm tobte und die Nacht lang und einsam war. Es sah so aus, als gäbe es keine Hoffnung. Dann rief ich zu dir, und du sprachst in die Dunkelheit, es werde Licht. Und was unmöglich war, hast du möglich gemacht, Jesus Iye. Jesus Iye. Du hast es wieder getan, Jesus Iye, auf deine besondere Art. Was unmöglich war, hast du möglich gemacht, Jesus Iye.